Die Kultur. Ein Podcast von BR24.
Willkommen zur Sonntagskultur. Am Mikrofon ist Knut Kortzen mit diesen Themen. Landshut im Nationalsozialismus. Zwei Ausstellungen widmen sich der Zeit der NS-Diktatur und der Frage, welche Spuren diese im Werk etwa des Bildhauers Fritz König hinterlassen hat. Für den Oscar nominiert in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film ist Das Klassenzimmer von Ilka Csatak. Vor der heutigen Oscar-Nacht kommt der 40-jährige deutsche Regisseur hier zu Wort. Am Theater Regensburg hatte König Ödipus von Sophokles gestern Premiere, auch darum geht's. Und wir berichten am Ende der Sendung über eine Operettenpremiere in Passau, Der Mikado von Gilbert und Sullivan. Aber zunächst schauen wir nach Landshut. In der Nacht vom 9. auf den 10. März 1933 übernahmen die Nationalsozialisten die Macht in Landshut. Dieses einschneidende historische Datum nimmt man 91 Jahre später zum Anlass für zwei Ausstellungen, die sich ab heute mit der Zeit der NS-Diktatur in der Stadt an der Isar auseinandersetzen. Zu mir ins Studio gekommen ist die Leiterin des König-Museums in Landshut, Alexandra von Arnim. Grüß Gott, Frau von Arnim.
Grüß Gott, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf und über die Ausstellung berichten darf.
Bei Ihnen im Königmuseum, das ja als Skulpturenmuseum viele Werke des Bildhauers Fritz König beherbergt, ist ab heute eine Ausstellung zu sehen, die sich unter dem Titel Mahnmale mit den erinnerungskulturellen Aspekten in Fritz Königs Œuvre befasst. Einige seiner Werke sind ja als Mahnmale in KZ-Gedenkstätten zu finden, in der Versöhnungskirche in Dachau etwa, in Flossenbürg oder auch im österreichischen Mauthausen. Was zeigen Sie nun in der Ausstellung Mahnmale?
In der Ausstellung Mahnmale zeigen wir erstmals das gesamte Werk zu Fritz König zum Thema Erinnerung, Erinnerungskultur. Wir zeigen eine umfassende Auswahl der wichtigsten Skulpturen, Zeichnungen, Modelle, Fotografien und Filmaufnahmen aus dem Schaffen von Fritz König, die sich mit dem Themenkreis des Gedenkens, des kollektiven Gedächtnisses sowie seiner künstlerischen Auseinandersetzung mit öffentlichen Mahnmalen befassen. Wichtige Beispiele sind anhand von Modellen gezeigt, anhand von Fotos. Wir haben Skulpturen, wir haben Themenbereiche, die aber auch nicht den öffentlichen Raum betreffen, sondern kleinere Arbeiten von Fritz König, die Persönlichkeiten gewidmet sind, die im Widerstand waren oder im KZ gestorben sind. Insofern kann der Betrachter sehr viel von Fritz König sehen und einen umfassenden Eindruck bekommen.
Fritz König ist Jahrgang 1924, vor 100 Jahren also geboren. Das heißt, er hat die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs sehr bewusst miterlebt als junger Mensch, als Soldat an der Ostfront. Wie sehr hat ihn diese Erfahrung und das, was er dort sah und erlebte, geprägt, Ihrer Meinung nach?
Fritz König und sein Werk sind sehr geprägt durch seine Erfahrungen als Wehrmachtssoldat. Seine persönlichen Erinnerungen, Erfahrungen und Emotionen in dieser Zeit begleiten ihn durch sein gesamtes Schaffen und rücken den Menschen sowie das Abbild im Spannungsfeld zwischen Liebe, Tod und Bewusstsein der Vergänglichkeit im Zentrum seines Gesamtwerkes. Die Auseinandersetzung mit der Erinnerung und dem Gedenken ist für ihn ein Leitmotiv, das er schon sehr früh in seine Werke einfließen ließ. Schon 1952 bei dem Wettbewerb für den unbekannten Gefangenen arbeitete er ganz stark mit dem Thema und verwirklichte da seine Ideen.
Fritz König ist 2017 gestorben, kann also naturgemäß nicht mehr reden, aber Sie haben andere Zeitzeugen eingeladen, die begleitend zu Ihrer Ausstellung aus erster Hand berichten werden, in Lesungen und Vorträgen zum Beispiel. Wer kommt denn da zu Ihnen ins Königmuseum?
Ja, wir haben da einen speziellen Ansatz gewählt, der ist sozusagen des lebenden Mahnmals. Wir haben die Oral History, die Erinnerung, die persönlich weitergegeben wird, aus dem Grund gewählt, dass Fritz König die Kirche in Plötzensee in Berlin gestaltet hat, die Kirche Maria Martyrum, die den Märtyrern des Widerstands gewidmet sind. Aus diesem Grund haben wir eine Kooperation mit dem 20. Juli 1944 mit der Stiftung und zeigen Personen, die im Widerstand tätig waren und haben auch solche eingeladen. Es kommt Dr. Axel Sment, sein Vater war Widerstandskämpfer, er war maßgeblich bei der Gründung der Stiftung 20. Juli 1944 involviert. Und wir freuen uns sehr, dass Frau Dr. Eva Umlauf ins Königmuseum kommt. Sie ist eine der jüngsten KZ-Überlebenden und sie schätzt das Werk von Fritz König. Sie ist sehr beeindruckt von ihm, sie ist emotional bewegt, was für mich natürlich auch eine Bestätigung ist, dass Fritz König richtig gearbeitet hat.
Die Kinder- und Jugendbuchautorin Miriam Pressler, die hat ja in Landshut ihre letzten Lebensjahre verbracht. Und ihr Werk kreist ja auch immer wieder um die Zeit des Nationalsozialismus. Sie hat sich bis zu ihrem Tod 2019 an Gedenklesungen am Tag der Bücherverbrennungen beteiligt in Landshut. Das war in den 2010er Jahren. Ich erzähle es eigentlich nur deshalb, weil ihr Ehrengrab direkt gegenüber von der Grabstätte Fritz Königs liegt auf dem Landshuter Friedhof. Und auch deshalb, weil ihre Ausstellung im Königmuseum ja korrespondiert mit der anderen, ebenfalls heute öffnenden Ausstellung im Landshut-Museum über Landshut im Nationalsozialismus, Opfer, Täter, Zuschauer. Das ist das historisch-dokumentarische Pendant zu ihrer Ausstellung. Eine Nazi-Größe wie Heinrich Himmler, das wissen viele ja gar nicht mehr, späterer Reichsführer SS und einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust, der leitete in den 1920er Jahren zusammen mit dem Parteipropagandisten Gregor Strasser das Landshuter Parteibüro der NSDAP. Wie erklären Sie sich es, dass fast 100 Jahre vergehen mussten, bis gerade diese Tätergeschichte aufgearbeitet wird jetzt in einer Ausstellung?
Meiner Meinung nach war die Tatsache, dass Frau Dr. Doris Danzer sich dem Thema schon seit vielen Jahren angenommen hat, ausschlaggebend dafür, dass diese Ausstellung gestaltet werden konnte. Sie hat sich sehr intensiv befasst, sie hat viele Recherchen gemacht, sie hat sehr viele Personen involviert. Und es gibt noch eine ganz wichtige zweite Persönlichkeit zu dem Thema im Landshut-Museum und in Landshut. Das ist Dr. Mario Tamme, der das Werk zu Landshut im Nationalsozialismus geschrieben hat. Und auf dessen Recherchen, auf dessen Grundlagenforschung, die er natürlich auch als Mitarbeiter im Archiv der Stadt Landshut zur Verfügung hatte, sehr, sehr viele Grundlagen für diese Ausstellung gelegt wurden.
Das sagt Alexandra von Arnim, Leiterin des Königmuseums in Landshut. Dort ist ab heute die Ausstellung Mahnmale, Erinnerungskultur im Werk Fritz Königs zu sehen. Und parallel dazu zeigt das Landshut-Museum die historische Ausstellung Landshut im Nationalsozialismus, Opfer, Täter, Zuschauer. Frau von Arnim, vielen Dank für das Gespräch und Ihren Besuch im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
In der kommenden Nacht schaut die Filmwelt nach Los Angeles, wo die Oscars vergeben werden. Nominiert in der Kategorie Bester internationaler Film ist der deutsche Film Das Lehrerzimmer. Ein Thriller zum Nägelabkauen sei das, schreiben amerikanische Medien, oder eine ganze Welt im Klassenzimmer. Ilka Chataks Film beschreibt eine junge, idealistische Lehrerin, die an der Realität des Schulsystems und letztlich auch der deutschen Gesellschaft scheitert. Markus Eicher hat Ilka Chatak, der 2015 schon einen Studenten-Oscar in Gold gewinnen konnte für seinen Film Sadakat, vor der großen Oscar-Nacht getroffen.
Es ist absolut toll. Also ich meine, es sind ja so brillante Köpfe, mit denen ich da zusammen nominiert bin. Ob es jetzt der Wim Wenders ist oder der Jonathan Glazer oder der Mathieu Garrone. Das sind Leute, mit deren Filmen bin ich aufgewachsen. Ich meine, Paris, Texas ist rausgekommen in dem Jahr, wo ich geboren wurde. Oder Der Himmel über Berlin, da war ich 3. Es ist einfach ein Wahnsinn.
Regisseur Ilka Chatak ist nun ganz oben angekommen, in Hollywood bei den Oscars. Mit seinem Film Das Lehrerzimmer räumte er im vergangenen Jahr 5 Trophäen beim Deutschen Filmpreis ab, darunter Beste Regie und Bester Film. Darin machte er eine Schule zum Schauplatz vielschichtiger Konflikte. Im Mittelpunkt eine junge Lehrerin, gespielt von Leonie Benesch, die eigentlich nur eine Diebstahlserie in der Klasse aufklären will und zunehmend in einen Strudel von Vorurteilen und falschen Verdächtigungen gerät. Die Schule als Spiegel gesellschaftlicher Debattenkultur.
Wir müssen den Unterricht jetzt mal für einen Moment unterbrechen. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
Wer sitzt hier?
Oskar sitzt da.
Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
Ich hab keins.
Und das hier?
Geboren wurde Ilka Chatak 1984 in Berlin als Sohn türkischer Einwanderer. Sein Großvater kam einst aus dem türkischen Kayseri nach Deutschland, arbeitete in einer AEG-Fabrik. Ilker wuchs zunächst in Berlin auf und zog als 12-Jähriger mit seinen Eltern nach Istanbul. Zurück in Deutschland schmiss er bald sein BWL-Studium, hangelte sich beim Film von Job zu Job, bis er Film studierte, darin den Master und seine ersten Kurzfilme machte. Mit seinem Abschlussfilm Sadakat gewann er dann vor 10 Jahren in Los Angeles den Studenten-Oscar. Und jetzt ist er einer von 5 Oscar-Kandidaten in der Kategorie Bester internationaler Film. Große Hoffnungen macht er sich bei der starken Konkurrenz nicht, aber...
Wir haben schon gewonnen. Dort zu sein, das ist ja der größte Ritterschlag, den man sich auch nur vorstellen kann. Es ist ein großer Zirkus, aber ich freue mich drauf und ich freue mich darüber, dass wir Teil dessen sind und werde mir das Ganze ganz entspannt angucken und vielleicht ein bisschen hoffen, aber auf gar keinen Fall irgendwas erwarten.
Erwartungen ganz anderer Art aber hat der sympathische Oscar-Anwärter, der mit der ganzen Familie nach Los Angeles gereist ist, in Bezug auf die deutsche Öffentlichkeit und die deutschen Medien. Alle, so sagt er, sprechen derzeit nur von Sandra Hüller und Wim Wenders und ihren Oscar-Chancen. Gäbe es aber nur das Lehrerzimmer als Kandidat, würden sich alle auf ihn stürzen. Und daran macht Chatak strukturellen Rassismus fest. Ist er als deutscher Staatsbürger vielleicht zu türkischstämmig? Kann sich Rassismus auch in Ignoranz manifestieren? Ilker Çatak hält dem entgegen.
Was mich glücklich macht, meine Familie, die wirklich in den 60er Jahren, das waren Bauern, die aus Anatolien nach Deutschland gekommen sind und hier wirklich ein kaputtes Land mit aufgebaut haben. Ich als Enkel eines anatolischen Bauern bringe Deutschland heute eine Oscar-Nominierung. Und das ist einfach mal eine schöne Migrationsgeschichte, die man so mal stehen lassen kann.
Bereits im Mai will Çatak mit einem neuen Film über türkische oppositionelle Theaterleute beginnen. Der Arbeitstitel Gelbe Briefe. Und dann steht noch die Verfilmung des Romans Das Leben keiner Frau von der Berliner Autorin Caroline Rosales an. Oscar hin oder her.
Morgen früh wissen wir, ob Ilker Çatak einen Oscar mit nach Hause nehmen kann aus Los Angeles. Wir berichten über die Oscarnacht natürlich ausführlich morgen früh hier auf BR24. Aus dem Lichtspielhaus ins Schauspielhaus. Im Theater Regensburg hatte gestern Abend das antike Drama König Ödipus Premiere. Inszeniert hat diese Tragödie des Sophokles der in New York geborene Regisseur Jasper Brandes. Angelika Schüdel war für uns bei der Premiere.
Anfangs geht's König Ödipus noch gut in seinem Land. Auf einem riesigen, schrägen Flickenteppich, der an einem gigantischen Webstuhl als Work in Progress hängt, räkelt er sich zu Beginn des Stücks wohlig herum, dann lässt er sich genüsslich Richtung Publikum rollen. Schließlich aber wird er doch durch den antiken Chor mit der schrecklichen Seuche konfrontiert, die Stadt Theben in ihren Klauen hält und damit, dass der Fluch nur getilgt werden kann, wenn der Mord an Ödipus Vorgänger König Laios aufgeklärt und gesühnt wird, dessen Witwe Jokaste Ödipus vor Jahren geheiratet und mit der er 4 Kinder gezeugt hat. Ödipus, nicht ahnend, dass er selbst der Täter ist und somit auch in Blutschande mit seiner Mutter lebt, schwört Rache.
Und wer sich widersetzt, ihr Götter, lasst ihm keine Saat gedeihen, keine Frucht aus seines Weibes Schoß. Das Leid der Stadt soll ihn verderben und noch Schlimmeres.
Ödipus also weiß zunächst von nichts. Der Chor hingegen ist natürlich allwissend, steht über allem, nimmt sich aber in der frisch und angenehm respektlos vor dem wohl größten aller Tragödiendichter in Regensburg von Jasper Brandis inszenierten Produktion so manchen humorvollen Kommentar durch freche Gesten oder aufmüpfiges Murren heraus.
Wer im Wort oder Werk vermessene Pfade beschreitet, hohe Dike nicht fürchtet, die Sitze der Götter nicht scheut in unseliger Lust, den treffe ein grausames Los.
Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf, so wie im großen Webstuhl unerbittlich die Lebens- und Todesfäden geknüpft werden. Eindringlich wie Regisseur Jordis die Figuren, die Ödipus alte große Schuld bezeugen, aus dem Teppich langsam hervorkriechen lässt, wie böse Gewissensbisse und schlimme Ahnungen unverbesserlicher Verbrechen. Ödipus erfährt Schritt um Schritt von den Monstertaten, die er begangen hat, und da hilft es ihm auch nicht, sich halb unter dem Krönungsmantel seiner Mutter und Ehefrau und geliebten Jokaste zu verstecken. Die Wahrheit muss ans Licht, damit Theben erlöst werden kann. Ödipus dagegen muss, zumindest nach außen hin, verderben, so wie es der blinde Seher Teiresias prophezeit.
Der reiche Mann wird arm. Sein Bettelstab ertastet sich den Weg durchs fremde Land.
Schließlich erkennt Ödipus sein grässliches Schicksal, das nackte Grauen packt ihn. Jokaste ebenfalls damit konfrontiert, erhängt sich und der König sticht sich mit zwei Spangen ihres Kleides die Augen aus. So wird er blind, hofft aber wohl jetzt nach innen sehen zu können, sich und seine übermächtige Schuld erkannt zu haben und durch die Sühnung Theben von aller Qual und Seuche zu erlösen. Die Tatsache, dass Ödipus als Kind wegen einer entsprechenden Prophezeiung mit durchnagelten Füßen von seinen Eltern verstoßen wurde und dann durch Zufall den eigenen Vater nicht erkennend diesen erschlug, wird in Regensburg nicht weiter thematisiert, sind es aber doch die noch immer geschwollenen Füße des Ödipus, die ihn als den Mörder erkennen lassen. Aber so ist das Schicksal, bis zu einem gewissen Grad auf ewig undurchsichtig und auch ebenso voller Misstöne wie die Schlussmusik in dieser packenden, aufregenden Inszenierung.
Angelika Schüdel war das über die König Ödipus-Premiere am Theater Regensburg. Und wir schauen zuletzt nach Passau, wo eine hierzulande nicht so bekannte komische Operette des Erfolgsduos Gilbert und Sullivan aufgeführt worden ist, die im englischsprachigen Raum freilich seit ihrer Uraufführung 1885 zum Kulturgut zählt. Der Mikado, eine bissige Satire auf die viktorianische Gesellschaft in exotischem Gewand. Peter Jungblut war in Passau bei der Premiere.
Da hilft vermutlich auch keine Triggerwarnung mehr, höchstens ein Tusch. Die Gefühle, die diese Operette nicht verletzt, die sind noch nicht erfunden. Und gerade deshalb wurde sie am Landestheater Niederbayern in Passau begeistert beklatscht. Klar, eigentlich sind die Werke von William Gilbert und Arthur Sullivan aus heutiger Sicht kolonialistisch und sexistisch, nationalistisch und folkloristisch und kulturelle Aneignung sind sie sowieso. Schließlich lebten die beiden Operettenmacher in der viktorianischen Zeit, als England die halbe Welt ausbeutete und grotesken Moralvorstellungen frönte. Aber immerhin, der britische Humor, der milderte damals schon diesen Wahnsinn. Sogar weniger Betuchte leisteten sich Selbstironie. Und wenn dann auch noch ein britischer Regisseur wie Simon Butteris daherkommt und das Ganze gründlich entstaubt und als schwungvolle Satire auf die Bühne bringt, ist das Glück vollkommen. Gleich zu Beginn dieser Inszenierung des Mikado schaut das Publikum auf ein historisches Reklameplakat für eine der berüchtigten Völkerschauen, wie sie um 1880 in Mode waren. Geworben wird für ein vermeintlich authentisches japanisches Dorf mitten im Londoner Hyde Park. Aber wie sich sofort herausstellt, sind dort keine Japaner zu sehen, sondern verkleidete Engländer. Der Spott, mit dem sie die Asiaten lächerlich machen wollen, trifft sie also selbst. Aus deutscher Sicht ist britischer Humor ja oft albern, slapstickhaft, schräg oder, hochtrabender ausgedrückt, dadaistisch. Keine der Figuren, die sich im Mikado tummeln, beansprucht auch nur annäherungsweise Glaubwürdigkeit, die absurde Story sowieso nicht. Es sind allesamt Zerrbilder, ungefähr so lebensecht wie das Krokodil im Kasperltheater, aber auch Puppen können ja bekanntlich therapeutisch wirkungsvoll sein. Und Lachen stärkt sowieso die Gesundheit. Insofern ist es ein fulminanter, herzerfrischender Abend mit allerlei tagesaktuellen Anspielungen, wie sie die echte Operette erfordert. Da wird für den Theaterneubau in Landshut und für den gefährdeten Musikunterricht in Grundschulen geworben und der zweite Posaunist gemobbt, den es in der Niederbayerischen Philharmonie leider gar nicht gibt. Drumherum werden allerlei Grausamkeiten angekündigt, etwa Hinrichtungen, Eheschließungen und gendergerechte Sprache, die dann aber doch zur Bewährung ausgesetzt wird. So ein doppelbödiger Schwank auf den wackeligen Planken des britischen Imperialismus kann nur funktionieren, wenn alle Beteiligten mit Begeisterung dabei sind und jederzeit deutlich machen, dass hier nicht etwa Japan oder sonst irgendwer lächerlich gemacht werden soll, sondern dass es um besonders raffinierte Verfremdung geht. Gelacht wird nämlich über die unfassbar platten Klischees im alten Europa, über Herzschmerz, Kitsch und falsches Pathos. Großartig, wie Simon Butteris, seine Choreografin Rae Piper und seine Ausstatter Charles Cusick Smith und Philip Ronald Daniels den heiklen Stoff in den Griff bekommen haben. Dirigent Basil Coleman steuerte dazu den angemessen aberwitzigen Sound bei. Unglaublich stark geforderte Chor warf sich mit staunenswerter Laune in die Kimonos. Peter Tilch als trottliger Oberscharfrichter und Edward Leach als schwer verliebter Kronprinz rockten den Saal, gemeinsam mit Sabine Noack als verwelkte Lotos-Schönheit und die chinesische Sopranistin Yitian Luan als narzisstische Sonnenanbeterin. Ein ausgelassenes Vergnügen in jeder Hinsicht.
Peter Jungblut war das über die Operette Der Mikado von William Schwenk Gilbert und Arthur Sullivan am Landestheater Niederbayern in Passau. Zuletzt noch eine Meldung. Eine sogenannte pro-palästinensische Aktivistin hat am vergangenen Freitag ein Gemälde im Trinity College der Universität Cambridge mit roter Farbe besprüht und mit einem Teppichmesser zerschnitten. Das schwer beschädigte Bild zeigt den früheren britischen Politiker Arthur James Balfour. Während des Ersten Weltkriegs hatte Balfour als britischer Außenminister mit der Balfour-Deklaration zugesichert, das Vorhaben einer nationalen Heimstätte für Juden in Palästina zu unterstützen. Die Erklärung bahnte den Weg für die Gründung des Staates Israel 1948. Der folgte die Nakba, die Flucht und Vertreibung von rund 700.000 Palästinensern. Die Gruppe Palestine Action veröffentlichte am Freitag auf Instagram und X ein mittlerweile zig Millionenfach geklicktes Video, auf dem zu sehen ist, wie das Gemälde von einer jungen Frau attackiert wird. Die historische Pointe mag man daran erkennen, dass das Balfour-Porträt im Jahr 1914 entstand. Just in jenem Jahr also, in dem die Frauenrechtlerin und feministische Aktivistin Mary Richardson in der Londoner National Gallery mit einem Schustermesser Diego Velázquez' Aktgemälde Venus im Spiegel zerschnitt. Der aktivistische Protest der Suffragetten von 1914 hat ausgerechnet am Internationalen Frauentag 2024 eine Reprise durch heutige Aktivistinnen erfahren. Am Mikrofon war Knut Kortzen.